Ja, nochmals einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Kennt ihr das? Ihr hört einen Witz und ihr müsst noch sogar lachen, wenn der schon lang verhallt ist. Und so einer ist mir die letzten Tage über den Weg gelaufen und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Missionskonferenz aus der ganzen Welt sind da Pastoren eingeladen und ein deutsches Pastörchen, wenig Auslandserfahrung, wenig mit Fremden zu tun gehabt, kommt rein in diese Konferenz, war mit Bankett der Anfang und findet nur noch einen Platz neben einem Schwarzafrikaner und setzt sich dann da dazu und ist total überfordert. Wie spricht er jetzt mit diesem Menschen aus einem ganz anderen Kulturenkreis? Und während sie so am Essen waren, fragt dann der deutsche Pastor seinen Nebenmann, Ham, Ham, gut? Und der Schwarze sagte dann so, antwortete, Ham, Ham, gut. Und nach einer Weile, während sie so am Essen waren, gab es dann auch einen leckeren Wein und dann hat der deutsche Pastor da angestoßen, so mit Wein. Sie haben getrunken, dann fragte er, gluck, gluck, gut? Und die Antwort kam, gluck, gluck, gut. Nach dem Bankett sollte eben ein Gastprediger das Referat halten. Jetzt war das der Schwarze. In akzentfreiem Deutsch mit geschliffenen Worten predigte er, was das Zeug hielt, setzte sich dann wieder an den Platz und fragte dann das deutsche Pastörchen, bla bla gut? Ja, so viel zu den Vorurteilen, die wir manchmal haben, wenn wir dann nicht wissen, wie gehen wir mit Menschen um. Und da sind wir so froh über diesen, was man ja nicht sagen darf, Farbtupfer, den der Lasso reinbringt, weil die einzigen Farbigen sind ja wir, deiner Meinung nach. Das stimmt ja. Ja, heute ist Muttertag und ich habe mir gedacht, wir Freikirchler tun uns da manchmal ein bisschen schwer, über eine bestimmte Mutter aus der Bibel zu sprechen. Und mitunter hat das sogar bei uns in den freien und evangelikalen Gemeinden diese Züge, dass wir das so fast wie, nein, nein, nur nicht erwähnen. Nur weil vielleicht auch die eine oder andere Strömung es gibt, wo daraus eine Überinterpretation passiert ist und man dieser armen Frau, hätte ich jetzt beinahe gesagt, schon zu viel göttliche Züge und zu großen göttlichen Einfluss zugesprochen hätte. Aber ich möchte heute mal, vielleicht um einen Anfang der Rehabilitation machen, mal über die Maria predigen. Und zwar möchte ich bei Lukas 1 anfangen und mal die Verse 26 bis 38 lesen. Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im 6. Monat schwanger. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Es geht heute um Maria. Und ich möchte beten, dass wir das Wort Gottes, dass es in uns lebendig wird, dass es uns eine Ermutigung wird und dass wir daraus auch für uns für Schlüsse für den Alltag und für das Leben ziehen können. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, Kraft hat, ja, und dass dir kein Ding unmöglich ist. Und ich bete, dass es in unsere Herzen hineinfällt und wir mit offenen Ohren und offenen Herzen das, was du sagen möchtest, an diesem heutigen Morgen in uns hineinpflanzt und es wachsen kann und Frucht bringen kann. In Jesu Namen. Amen. Wir können davon ausgehen, dass Maria ungefähr 14 oder 15 Jahre alt war, als sie Besuch von einem Engel erhielt. Und mir ist dabei aufgefallen, für unsere heutige Zeit sind schon in den ersten beiden Verse drei sehr ungewöhnliche Sachen bemerkt oder beschrieben. Und zwar, die drei Sachen, die mir aufgefallen sind, ist eine Engelserscheinung, eine Jungfrau mit 14 oder 15 Jahren und jemand, der sich schon jemanden versprochen hat. Und hier unterscheiden wir uns als Christen von der Gesellschaft zu den allen übrigen Menschen. Nämlich, dass wir offen sind, dass es Erlebnisse mit Gott auch heute noch gibt. Ich denke, darin kommen wir überein. Es ist auch heute noch möglich, dass Gott zu uns spricht, ganz direkt, wie auch immer das passiert, durch das Wort eines Propheten, durch übernatürliche Auswirkungen. Wir erwarten nicht an jeder Ecke einen Engel, der irgendwas macht, wo wir einen Altar aufbauen. Aber wir gehen davon aus, Gott spricht auch heute noch zu Menschen übernatürlich. Amen. Das Zweite, was bei uns ungewöhnlich ist, wir erziehen und gehen davon aus, dass unsere jungen Mädchen mit 15 noch Jungfrau sind. Ist auch ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Bis vor ein paar Jahren war das kein Makel, Jungfrau zu sein. Heute trauen sich das die Mädels mit 18, 19 gar nicht mehr zu sagen. Und ein Drittes ist, dass wir uns ja für einen Partner, für eine Partnerin fürs Leben aufheben möchten. Einem Bestimmten versprochen zu sein, einer Bestimmten und nicht in der Willkür und in dem Wahllos. Ich hätte beinahe gesagt, wer von beiden war mehr erstaunt? Der Engel, dass er noch eine Jungfrau angetroffen hat oder die Jungfrau, die einen Engel angetroffen hat? Wäre jetzt in heutiger Zeit so. Der Engel sagt, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Und eben erschrocken überlegt Maria, was der Engel wohl damit meinte. Und das macht sie für meine Begriffe sehr sympathisch. Sie war kein religiös abgebrühter Heavy, der sagt, ach, das passiert mir eigentlich ständig. Wie hattet ihr das noch nie? Sondern sie war erstaunt über das, was sie hörte. Das kommt so in meinen Alltag hinein. Ich werde auch ziemlich erstaunt, auch wenn ich immer damit rechne, dass dann so eine tatsächlich Personifizierung eines Engels vor mir erscheint. Wer wäre da nicht erschrocken über so eine Begegnung? Und dann in Vers 30 erklärt er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf dem Thron seines Vaters David setzen. Und er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Ich habe Gnade bei Gott gefunden, dachte sich wahrscheinlich Maria. Ich soll schwanger werden und einen Königssohn zur Welt bringen. Das entspricht jetzt aber überhaupt nicht meinem Plan, meinem Lebensentwurf. Mein Lebensentwurf sieht anders aus. Wie viele Argumente würden wir Gott liefern, hier nicht bereit zu sein? Gott, weißt du, was das für mich bedeutet, wenn ich als 15-Jährige ohne verheiratet zu sein schwanger werde? Es könnte mich den Tod kosten. Das Leben kosten. Danke. Es könnte mich das Leben kosten. Ausgestoßen von meiner Familie, von meiner Sippe, von meiner Gesellschaft. Hast du dir das gut überlegt? Leute, es ist so, Jesus nicht unterm Herzen, aber im Herzen zu tragen, ist ein hohes Risiko. Das bedeutet was. Es kann mitunter etwas kosten. Jesus im Herzen tragen, das ist nicht so undercover. Ich mach mir gerade einige Gedanken über die Stiftshütte, die das Volk Israel damals bekommen hat oder von Gott aufgezeigt bekommen hat, wie es bauen soll. Und das Erstaunliche an der Stiftshütte ist, jedes Volk, das drumherum wohnte, hat realisiert bei diesem Volk, die haben in die Mitte, in das Zentrum ihres Zeltdorfes, haben die etwas, so sagen, etwas aufgerichtet mit weißen, großen Tüchern, uneinsehbar. Und damit war klar, in unserem Zentrum, in unserem Mittelpunkt steht Gott. Wir haben den Fokus ganz auf Gott gerichtet. In dem Moment, wenn wir Jesus im Herzen tragen, sollte genau dieser Fokus für uns da sein, dass wir uns nicht dessen brüsten dürfen, zu sagen, ich bin Christ und wie gut, keiner hat's gemerkt bisher. Es geht eigentlich gar nicht. Sondern da bist du gedanklich bereit, so ein Banner, so eine Stiftshütte aufzubauen, dass die Leute um dich herum, ohne dich fragen zu müssen, sehen, hey, was ist denn bei dir anders? Wo ist dein Fokus? Wie viele Argumente würden wir Gott bringen, nicht bereit zu sein? Und sind wir uns dessen bewusst, dass Gott unsere Kinder gebrauchen möchte? Also wenn ich höre einerseits immer wieder, unsere heutige Jugend ist schon so weit. Guck dir die 12, 13, 14-jährigen Mädels an, die pubertieren uns schon fast davon, sehen aus wie erwachsene Frauen. Und gleichzeitig beängstigt mich das, wenn ich denke, Gott will mit meiner 14, 15-jährigen Tochter was, hat einen Plan, eine Idee, eine Vision, ein Ziel. Ist das auch der Plan, die Idee, Vision, die ich als Vater habe für mein Kind? Erlaube ich mein Kind auch auf allen gesellschaftlichen Normen hinweg etwas zu machen, auf das Risiko hin, dass nicht nur mein Kind blöd angeguckt wird, sondern auch ich? Boah, das ist ganz schön heavy, was Maria da eigentlich an, was ihr zugemutet wird, einem 15-jährigen Mädel. Überlegt mal, eure 15-jährigen Mädels, hättet ihr das denen zumuten wollen? Aber die sind doch schon so reif. Die sind doch schon so weit. Es ist spannend, darüber nachzudenken. Und auf diesen Gedanken hin, wenn ist uns bewusst, dass Gott vielleicht unsere Kinder gebrauchen möchte, um eine verlorene Welt zu gewinnen. Und die Frage ist, bereiten wir sie darauf vor und wollen wir das überhaupt? Oder banalisieren wir das Leben und sagen, guck, was sich dir für Möglichkeiten bieten, ergreif irgendeinen Beruf, irgendeinen Mann und irgendein Haus, dass du das mal später sagen kannst. Oder sagen wir, es gibt eine Perspektive, Gott zu dienen, das wird das Höchste, das Größte sein, dass du überhaupt erringen und erleben kannst. Was mich an der Verheißung des Engels irritiert, ist, er hat es sehr, sehr positiv ausgedrückt. Als wäre das ein Spaziergang zum Thron. Aber Mutter oder Mütter von Königen oder eine Mutter von eines Königs zu sein, ist keine leichte Sache. Du bereitest jemand auf sein Leben vor und sein Amt vor und musst mit vielen Entbehrungen leben. Das ist dann fast egal, in welchem Königshaus wir das auch so zumindest hier in unserem europäischen Raum, wo wir uns das vorstellen können, was für ein Preis das ist, Mutter eines Königs zu sein oder eines werdenden Königs. Das ist kein Spaziergang. Nachdem wir an Weihnachten die ganzen Sissi-Filme mal als Familie wieder durchgeguckt haben, hat mich dann doch und mir auch wieder Pippi in den Augen kam bei den Filmen, dann habe ich mal so in Wikipedia nachgelesen, was die Königin Elisabeth von Österreich eigentlich so erlebt und durchgemacht hat. Also, und eins ihrer Söhne sollte als Thronfolger eine militärische Erziehung genießen, wurde als kleiner Junge schon früh von der Mutter entfernt und wurde in aller Härte erzogen und jeden Morgen mit kaltem Eimer Wasser und so weiter und irgendwann mit 20 hat er sich das Leben genommen. Wäre Thronfolger gewesen. Keine Lust darauf. Der Preis zu hoch. Will ich Mutter sein eines Königs? Jetzt eben der Engel sagt dir, boah, du wirst Mutter und er wird das und jenes und es wird super und die Herrschaft Israels wird auf ewig, sein Königtum. Er hat es sehr positiv ausgedrückt. Aber es ist ein Weg mit vielen Entbehrungen. Ich glaube, Christ sein, und dann unterscheide ich mich vielleicht von Menschen, die meinen, hey, bist du Christ, läuft alles super. Ich glaub's nicht. Ich glaube, dass wir Riesenherausforderungen in unserem Leben meistern müssen. Gesellschaftlich, aber auch privat, emotional. Es geht immer wieder auch darum, wie steht mein Glaube, wenn ich irre werde, da dran schier? Bleibe ich an Gott? Fange ich an, um mich zu schlagen? Oder bleibe ich den geradlinigen und vielleicht auch manchmal den demütigen Weg? Und das ist so schwer. Und da sind wir immer wieder herausgefordert. Ich weiß, dass vor 20, 25 Jahren, als ich gläubig wurde, haben auch Prediger hineingerufen, ey, werd Christ und alles wird besser. Ich möchte uns zurufen, hey, bleib Christ und nimm die Herausforderung an und es wird am Ende alles besser. Amen. Es wird am Ende alles besser. Maria fragt den Engel ganz sachlich nüchtern, das können wahrscheinlich nur eine 15-Jährige, denn die Älteren hätten schon viel mehr andere Gedanken gehabt. Sie fragt, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Und der Engel antwortet, Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Und deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Ja, vom Heiligen Geist gezeugt. Glaubt ihr Christen etwa noch solche Märchen? Jeder Biologe kann dir erklären, dass das doch so nicht funktioniert. Von euch Christen hätte man doch mittlerweile im 20. Jahrhundert erwartet, dass ihr doch wenigstens hier davon abweichen können, sagen, das ist einfach schön so zusammengeschrieben. Ihr könnt doch gleich an den Osterhasen, an den Weihnachtsmann auch glauben. Kann man die Menschen ernst nehmen, die sowas glauben? Das ist doch egal, ob mich die Leute ernst nehmen. Wichtiger ist, dass ich und du Gott ernst nehmen. Und hier ist der gravierende Unterschied. Manchmal ringen wir so darum, von den Leuten ernst genommen zu werden, und wir werfen Überzeugungen Gottes, Aussprüche Gottes, Verheißungen Gottes, werfen wir über Bord, um von Menschen ernst genommen zu werden, und im Gegenzug nehmen wir Gott nicht mehr ernst. Ja, ich glaube an die Jungfrauengeburt. Ich glaube, dass der Heilige Geist die Zeugung veranlasst hat auf unbeschreibliche, übernatürliche Weise. Das ist doch grandios. Ich möchte da Gott sowas von beim Wort nehmen, egal, ob die Leute mich deswegen vielleicht nicht mehr für ernst nehmen. Aber da unterscheiden wir uns wieder, dass wir nicht ernst genommen werden wollen von Menschen, sondern Gott bei seinem Wort ernst nehmen möchten. Und dann, und hier ist für mich diese schöne Verheißung, der Engel Gabriel lässt Maria da auch nicht ganz im Regen stehen, sondern er zeigt auch auf und sagt, hey, guck mal, kannst du dir jetzt noch nicht vorstellen, aber Gott ist schon am Wirken. Und deine Verwandte, die Elisabeth, jeder sagt, die ist nicht in der Lage, ein Kind zu bekommen. Die ist auch schon jetzt in einem echt gewissen Alter. Und in Vers 36 steht's genauso. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar, und nun ist sie bereits im 6. Monat schwanger. Und hier kommt vielleicht der Satz, den wir uns auf jeden Fall merken sollten. Diese 6 Wörter können dein und mein Leben grundlegend verändern. Egal wie die Situation ist, du schaust sie dir an und dann heißt es in den 6 Wörtern, denn bei Gott, jetzt also hinkriegt das, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Du überlegst dir, wie soll ich das nächstes Jahr überhaupt schaffen? Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Du überlegst dir, gibt's Möglichkeiten, Versöhnung von Beziehungen? Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Du überlegst dir, habe ich mein Leben vergeudet? Kann ich jetzt noch was für Jesus bewegen? Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Such dir Probleme aus, die du hast, und dann sag, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Gut, jetzt ist die Frage, was habe ich für Probleme? Sind hausgemachte Probleme, die gar nicht relevant sind? Dann sagt Gott, ist doch besser, du machst dir das nicht zum Eigen. Also ich zum Beispiel muss nicht Präsident von Amerika werden. Könnte ich auch von der Verfassung her gar nicht. Ich muss dann auch nicht beten, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Gut, vielleicht sprechen wir uns ja irgendwann mal noch. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt Dinge, wo ich entspannt sein kann. Aber bei anderen Dingen, wo in meinem aufrichtigen Herzen ich das Problem sehe, vielleicht auch die Entwicklung meiner Kinder sehe, die Situation meinem Ehepartner, die eigene berufliche Perspektive, dann möchte ich dir sagen, bei Gott ist nichts unmöglich. Die Zusage gilt nicht nur der Maria, sondern die gilt uns. Und wir sind da manchmal so in unseren festgefahrenen Gedanken aufgrund von Erfahrung und Erziehung. Und darum möchte ich uns auch heute noch ins Gedächtnis rufen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Maria, und das zeichnet sie wahrscheinlich in umfangreichem Maße aus, und da kommt ihr Charakter, ihre Demut und ihre ganze Stärke zum Vorschein, die sie hat. Und für mich der Beleg, warum Gott genau sie ausgesucht hat. Und zwar antwortet Maria in Vers 38: Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Und dann heißt nur noch abgeschlossen von diesem Text, darauf verließ der Engel sie, kommentarlos. Dieser Satz ist nichts mehr hinzuzufügen, dachte sich Gabriel auch. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen, möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Wir beten so oft dem Vater unser, dein Wille geschehe. Ich für mich vergesse aber oft darin, dass der Wille Gottes vielleicht anders ist als mein eigener Wille. Ich für mich vergesse oder verdränge sehr oft, dass es mitunter vielleicht einen anderen Preis hat, einen anderen Lebensentwurf hat, als ich den doch eigentlich gerne erlebt oder gesehen hätte. Ja, dass Gottes Wille meine eigenen Pläne durchkreuzt, bin ich dazu bereit oder will ich das nicht? Ich weiß von einem Ehepaar, die in Österreich eine Gemeinde gegründet haben. Bevor das der Fall war, hatten die Idee, eine noble sportliche Bekleidungsgeschäft für sportliche Mode aufzubauen. War in Österreich zuerst in Feldkirch, dort wo sie gewohnt haben, Vegasport hieß das. Das Geschäft lief so gut, dass die dann nach ein, zwei oder drei Jahren innerhalb von wenigen Monaten in ganz Österreich 13, 14, 15 Filialen eröffnet haben und auf einmal das ganz groß angelegt rausbringen wollten. Das waren Christen, die haben, ihr Herz brannte wirklich für Jesus und die wollten etwas auch mit den Finanzen, die ihnen dadurch reinkommt, bewegen. Und er ist, wie heißen denn die Typen, die in den Firmen immer die Zahlen anschauen? Er ist Controller, kennt sich eigentlich aus mit dem ganzen Finanzgebar, weiß Kostenrechnung, es war kein naiver Mensch, haben das ganz groß aufziehen wollen und innerhalb von wenigen Monaten ist das so gegen die Wand gefahren und die sind pleite raus, nur noch mit eigentlich den Sachen, die sie auf dem Leib trugen. Und Jahre später haben wir uns kennengelernt, als wir zum ersten Mal mit dieser Gemeinde, mit den drei Gemeinden, wo sie zusammengearbeitet haben, Heaven's Gates aufgeführt haben. Und damals haben die mir erzählt, das war gut, dass das so geschehen ist, weil wir auf einmal uns besonnen haben, Gott hat vielleicht einen ganz anderen Plan, als dass wir da groß im Modebusiness sind. Und wir können jetzt unsere Zeit vor Ort in eine Gemeinde hineinbringen. Haben dann gesagt, wir möchten eine Lebensgemeinschaft eröffnen für Menschen, die Sucht psychisch krank sind und auch suchtkrank waren und haben im Vorarlberg ein Haus gesucht und haben dann so ein tolles Skihüttenähnliches altes Bauernhaus gefunden und haben dann sich das angeguckt und haben gesagt, das wäre genau das Richtige. 10 Zimmer, schönen Garten und so weiter, das ist eigentlich genial für uns. Jetzt ist es so, das ist ja, Vorarlberg ist ja Skigebiet. Jeder Skiclub, der irgendwas von sich hält, möchte so ein Haus mieten und langfristig hier als Skiverein etwas zu bewegen. Und die sind dort in dieses Haus rein und haben sich das angeguckt und haben dem Vermieter immer erzählt, wie sie das alles gestalten wollten, wie es ungefähr aussehen könnte, wie sie das machen, jeden Raum. Die waren hellauf begeistert, der war so perplex. Und dann hat er gefragt, ja, wie sieht's aus mit der Miete? Und dann haben sie ihm einen Preis genannt, den sie bezahlen können. Und das war die Hälfte von dem, was er eigentlich erwarten könnte, wenn er einen Skiclub da reinnehmen würde. Und ein Problem, die negative Erfahrung, Gott hat sich nicht zu unserem Geschäft gestellt, wir sind jetzt da. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und dann sagte der, okay, wisst ihr was, ich lasse mich drauf ein. Und dann erzählte er mir das. Und weißt du, was das Verrückte ist? Wir sind ohne Mietvertrag drin. Das heißt, jeder, der Vermieter ist, weiß, wenn du keinen Mietvertrag hast, hast du eigentlich quasi wie das Eigentum abgegeben. Du hast keine Vereinbarung auf eine Mieterhöhung, die sind drin, die kriegst du nicht mehr raus. Und er sagte, der hat auf den Mietvertrag verzichtet, er hat gesagt, hey, ich nehme euch rein, ihr könnt da drin sein. Und über Jahre ist es schon, ich freue mich so, im Oktober werden wir Heaven's Gates dort in Österreich erleben dürfen, bei genau den Leuten wieder. Und da bin ich echt immer wieder am Staunen. Gott durchkreuzt vielleicht manchmal unsere Pläne, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich, wenn wir in seinem Willen etwas erleben, bewegen und tun dürfen. Wie halten wir es in unserem Alltag? Wo sind die Menschen, die bereit sind, sich ganz unter Gottes Willen zu stellen? Die sagen, ich bin dein Diener, möge dein Wille geschehen, ich bin deine Magd. Ey, Maria ist uns da ein Vorbild und das soll uns wirklich anspornen, etwas zu bewegen. Und jetzt möchte ich, weil Muttertag ist, uns auch noch einfach nur ein paar kurze Gedanken, und es soll euch nur anregen, selber mal nachzuforschen über auch dieses Verhältnis zwischen Maria und Jesus. Aber was hat es bedeutet, wirklich Jesu Mutter zu sein? Heute ist Muttertag und eine Mutter kann das wahrscheinlich ganz anders nachempfinden. Man muss sich das so vorstellen, aufgrund von Verfolgung und auch aus Angst, dass Jesus getötet werden könnte, mussten sie nach Ägypten fliehen und als Flüchtlinge dort leben. Wenn wir uns in der Türkei diese Flüchtlingslager anschauen von den ganzen Syrern, dann weißt du, wie so im fernen oder im mittleren Osten, wie so ein Flüchtlingsdasein sich anfühlen könnte. Als 12-jähriger Sohn hatte Maria unter Schmerzen Jesus gesucht und im Tempel finden müssen mit der Aussage, die echt fast wie so ein Bauchschlag ist: Was sucht ihr mich? Ich muss dort sein, wo meines Vaters ist. Lukas 2, Vers 49. Da gibst du dich als Mutter in dem Gehorsam bereit, etwas zu tun. Und das erste ist, du wirst als Flüchtling mal für eine Zeit lang in einem Fremdland leben. Als nächstes, dein 12-jähriger Sohn, ich kann mir es bei meinem 12-jährigen Sohn vorstellen, wie er irgendwo Großstadt, der zack, ist er weg. Mein Bruder Armin ist in Venedig als ungefähr 12-jähriger verloren gegangen. Tausende von Touristen. Und meine Eltern hatten echt Panik. Gut, die hätten ja sagen können, wir haben immer nur 6, komm, egal. Hatten sie nicht gemacht, sondern unter Panik mein Bruder Armin gesucht. Und da wallt etwas einer Mutter hoch. Und er sagte ganz gechillt, ey, ich muss doch dort sein, wo meines Vaters ist. Einmal wollte sie Jesus sehen und kam nicht durch wegen der vielen Menschen. Erinnert ihr euch? Es in Lukas 8 steht es. Und jemand sagt zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und möchten dich sehen. Und Jesus erwiderte, alle, die die Botschaft Gottes hören und sich nach ihr richten, sind meine Mutter und meine Brüder. Boah, Wertschätzung klingt erstmal anders. Ihr lieben Mütter, die ihr Mütter seid, habt schon ähnliche Erfahrungen mit euren Kindern durch. Und es ist ein hoher Preis, dieses Loslassen, dieses dann auch einfach zu akzeptieren und nicht dann, stellt euch mal vor, wie das jetzt gewesen wäre, wenn sich dann die Maria da den Weg durchgebahnt hätte und dann zu ihm gesagt, so du 30-jähriger Schlaumeier, ich habe dich hier durchgebracht. Ich war die, die sich hat das Risiko fürs Leben, die Ablehnung, die Gefahr von, und jetzt, was ist der Dank? Jetzt darf ich dich nicht mal sehen, sondern du vergleichst mich, dass deine Mutter eigentlich eher der ist, der den Willen des Vaters tut. Boah. Und wenn sie da nicht gefestigt gewesen wäre im Glauben, hätte sie auch das aus der Umlaufbahn geworfen, wie es in Lukas 11, Vers 27 heißt. Während er noch sprach, rief eine Frau in der Menge, gesegnet deine Mutter, die dich zur Welt brachte und an ihren Brüsten nährte. Und Jesus erwiderte, ja, aber gesegnet sind alle, die das Wort Gottes hören und danach leben. Und dann ist doch der schlimmste Moment einer Mutter und eines Vaters eigentlich der, das eigene Kind sterben zu sehen und zu Grabe zu tragen. Und das ist, was ich unseren Kindern immer wieder sage. Also wir reden da mal so nicht permanent, aber so doch drüber, wie dann mal unsere Beerdigung, wie sie die denn halten könnten oder. Aber wir sagen denen immer wieder, wisst ihr, es ist auch ganz normal, natürlich. Aber was ich echt nicht möchte, ist mal mein Kind zu Grabe tragen. Wir haben es nicht in der Hand. Und manch einer hat diese schmerzhafte Erfahrung auch sicher schon gemacht. Und dann muss ich sagen, Gott, den Preis, den Maria bezahlt hat, der war echt hoch. Der war echt hoch. Und jetzt klingt nochmal das nach, ey, ich bin eine Dienerin, möge alles so geschehen, wie es Gott für mein Leben verheißen hat. Was für eine Haltung. Und damit möchte ich eigentlich schließen. Mütter sind wirklich besonders. Sie geben so viel her, sie geben so viel auf, manchmal die Karriere, manchmal die Schönheit. Manche sagt, vordem ich Kinder war, hatte ich echt eine Figur für Germany's Next Topmodel. Und geben Kindern Platz zum Leben. Und sie sind immer wieder bereit, Platz zu machen, dass sich das Kind gut entwickeln kann. Was ist es für eine Mutter, der erste Kampf? Am Kinder, also sagen ja immer wieder die Erzieherin, wir fragen uns immer, für wen ist es schlimmer, für das Kind oder für die Mutter, das Kind am Kindergartentüre loszulassen. Bei der Schule ist der Abschnitt wieder Studium, beim Ehepartner. Ich weiß noch, wie das für meine Mutter ja auch echt ein Preis im Kampf war, quasi zu merken. Sie ist nicht mehr die Frau, die ich am liebsten küsse. Also das war dann ja auch irgendwann für sie realisiert. Platz zu machen, dass sich die Kinder gut entwickeln können. Oft ohne Anspruch auf Dank leben sie selbstlos und hoffen nur das Beste für ihr Leben. Und ich möchte euch Mütter wirklich Danke sagen. Und ich möchte euch danken für den Preis, den ihr bereit seid zu zahlen. Und gleichzeitig mache ich uns Mut, die wir hier sitzen, uns alle ein Beispiel an der Maria zu nehmen und hier bereit zu sein, Gottes Willen für unser Leben, für unsere Gesellschaft, für unser Land und für diese Generation zu erbeten und im Gehorsam sagen, wir sind deine Kinder, wir sind deine Knechte. Möge es so geschehen, wie dein großer Plan in Realisierung kommt. Und das wird im Nachhinein, im Flashback, das beste Leben gewesen sein, das du dir, das ich mir vorstellen kann. Amen. Amen. Ja, ich möchte, jetzt kurz, dass wir 2 Minuten stille werden. Jeder für sich mag dich ansprechen, vielleicht der du, der die Predigt jetzt angehört hast und sagst, wow, das ist echt interessant. Ist mir so noch nie bewusst geworden. Eigentlich, mein Leben habe ich schon immer nach Gutdünken in eigener Regie gelebt. Das Coole ist, Gott bricht nicht einfach ein und will's anders machen. Er respektiert unsere Entscheidungen und er wartet auf Erlaubnis. Erlaubnis. Erlaubst du, erlauben wir Gott, die Herrschaft zu übernehmen, das Handeln, die Umstände, die Entscheidung so zu führen, dass sein Plan durchkommt durch mich, auch im Rücksicht oder auch ohne Rücksicht auf eigene Vorzüge. Wisst ihr, Gott ist ein Belohner in so vielem. Und dort, wo wir und wo ich ganz praktisch immer wieder gedacht habe, ich gebe Gott so viel, hat er mich mit so viel mehr beschenkt, anders wie ich es mir vorgestellt habe, aber besser und schöner. Himmlischer Vater, ich bete dich, dass du durch die Reihen gehst, dass du jeden von uns ansprichst und ermutigst, unser Vertrauen ganz auf dich setzen. Denn bei dir, Gott, ist kein Ding unmöglich. Bei dir, Gott, ist kein Ding unmöglich. Ich segne diesen Muttertag. Wir segnen all die Mütter, all die Frauen, all die geistlichen Mütter, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, die, die gedanklich echt Menschen geformt, zu Jesus geführt haben und auf eine gute, gesunde geistliche Entwicklung hingewirkt haben. Ihr habt vielleicht nur viel größere Wertschätzung und Dank verdient. Wir danken euch und wir segnen euch in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.